so, dass in der nächsten Woche abgefragt wird, obwohl alle aufmerksam zugehört haben. Also, wer weiß noch, worum es gegangen ist in der vorigen Woche? Um Superhaufen ist es gegangen und um Überzeugung, genau. Um Überzeugung ist es gegangen. Also der Simon hat gesagt, es geht um die gute Nachricht, die wir verbreiten sollen. Und er hat auch gesagt, mit welchem Ziel wir die gute Nachricht verbreiten sollen und was wir brauchen, um sie zu verkünden. Und das, was wir brauchen, ist Überzeugung. Und er hat gesagt, dass es schwer ist, Überzeugung zu messen. Vor allem kann man sie nicht messen an unserem Wissen, an unseren Gefühlen, sondern man kann sie daran messen, wie wir uns verhalten und vor allem, wie wir uns in schwierigen Situationen verhalten, also in Drucksituationen. Also dann, wenn es wirklich wie in diesem Bild mit der Orange darum geht, dass jemand auf uns draufpresst und wo man dann sieht, was aus uns herauskommt. In der zweiten Woche im Kursheft von Reto Belli hilft er uns herauszufinden, welche besondere Begabung, welchen besonderen Stil er uns gegeben hat, um die gute Nachricht zu verbreiten. Und jetzt kommt wieder eine Prüfungsfrage. Weiß noch jemand, welche Stile das waren, die Reto Belli da beschreibt? Niemand hat das Kursheft noch einmal angeschaut. Ich habe mir leider auch nur 3 aufgeschrieben, also ich habe auf wirklich große Hilfe gehofft. Also jedenfalls den argumentativen, den konfrontativen, den dienenden, den einladenden und was war da noch? Ja, genau, den Beziehungsorientierten. Jedenfalls, ich glaube, viele von uns haben es als befreiend empfunden, dass Gott uns so verwenden kann, wie wir sind, mit unserer besonderen Eigenart, mit dem Stil, der uns eben entspricht. Und trotzdem erleben wir, dass es uns schwerfällt. Sogar dann, wenn wir versuchen, das einzusetzen, was uns am ehesten entspricht, also was wir sind, uns selbst, dass es dann Probleme gibt, die uns hindern, die gute Nachricht zu verkünden. Das sind Widerstände wie Müdigkeit oder Angst. Angst davor, abgelehnt zu werden, ausgegrenzt zu werden. Und heute schauen wir uns an, wie wir diese Widerstände überwinden können und woher diese Widerstände auch kommen. In der vergangenen Woche, kannst du die Folie bitte? Also in der vergangenen Woche hat Simon zur Stützung seines Standpunkts das Johannesevangelium am Anfang betrachtet und wir kommen jetzt zu einer Stelle, die ziemlich am Ende des Johannesevangeliums ist, Johannes 20, 19 bis 23. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Wir werden uns heute anschauen, in welcher Situation die Jünger da sind. Wir werden da vor allem einen näheren Blick auf Petrus werfen, der da jetzt nicht explizit erwähnt ist, aber der unter den 10 Jüngern waren, die bei dieser Begegnung mit Jesus anwesend waren. Wir werden uns anschauen, welche Erwartungen sie gehabt haben. Wir werden dann einen Blick darauf werfen, woher die Angst kommt, was die Wissenschaft dazu sagt, was die Bibel dazu sagt. Und dann werden wir uns anschauen, wie Jesus die Angst der Jünger bricht. Und am Schluss werden wir noch einen Blick darauf werfen, was das für uns bedeuten kann. Es ist irgendwie erstaunlich, Gott will, dass da heute jemand über das Thema Angst redet, der sich seit der Kindergartenzeit vor jedem Referat gedrückt hat, durch Schule und Studium, eben aus Angst vor größeren Menschenmengen zu reden. Und da sind heute ja, 20, würde ich schätzen. Also es ist nicht so schlimm. Also wir lesen da von einem sehr dramatischen Punkt im Johannesevangelium, also in der Erzählung von Jesu Leben und Wirken. Jesus ist tot, er ist gekreuzigt und die Jünger sind vollkommen entwurzelt. Sie glauben, dass das, woran sie glaubt haben, worauf sie gehofft haben, nicht eintreten wird. Sie haben gehofft, dass Jesus der Messias ist, der von Gott eingesetzte König des Volkes Israel, der die Macht ergreifen wird, der die römischen Besatzer vertreiben wird und der dem Volk wieder zu neuer Größe verhelfen wird. Und jetzt stellt sie heraus, Jesus, der, auf den sie diese Erwartungen gesetzt haben, ist gekreuzigt, getötet von den wahren Beherrschern der damaligen Zeit, von den römischen Besatzern. Und es ist vollkommen verständlich, dass sie Angst haben. Ich glaube, jeder hätte in dieser Situation die gleiche Angst wie die Jünger. Genau das, worauf sie gehofft haben, worauf sie ihre Stärke gesetzt haben und ihr Vertrauen, dieser Jesus, der in seinem Leben Dinge gemacht hat, die den Menschen nicht möglich sind. Er hat Tote wieder zu Leben erweckt. Er hat Menschen geheilt, die nur den Saum seines Gewandes berührt haben. Der war scheinbar machtlos gegen die römischen Besatzer und gegen das jüdische Establishment. Und sogar der Stärkste unter ihnen, Petrus, der so oft der Erste war, der aus dem Boot gestiegen ist, wie er Jesus im Sturm auf das Boot zukommen gesehen hat, oder der noch beim letzten Abend mal gesagt hat, er wird Jesus beistehen, er ist bereit, mit ihm ins Gefängnis und in den Tod zu gehen, auch der ist gescheitert. In der Nacht, in der Jesus verhaftet worden ist, hat Petrus nicht einmal eine Stunde wach bleiben können. Petrus hat so große Angst gehabt in der Situation, dass er mit drei seinen Jüngern, darunter eben auch Petrus, sich abgesondert hat, um zu beten, eben Gott zu bitten, dass das an ihm vorübergehen möge. Und da hat Petrus noch gesagt, ja, also da hat Petrus vielleicht noch gute Hoffnung gehabt, aber da ist er schon eingeschlafen. Und dann, wie Jesus verhaftet worden ist, ist er noch zum hohepriesterlichen Palast nachgegangen und war wahrscheinlich neugierig, was mit Jesus jetzt passiert. Und dort ist er dreimal erkannt worden und dreimal hat er verleugnet, Jesus zu kennen. Und beim dritten Mal hat er sogar geflucht und hat gesagt, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Also auch er ist gescheitert. Und jetzt sperrt er sie da von Todesangst erfüllt gemeinsam mit den anderen Jüngern ein und sieht keine Hoffnung und keinen Ausweg. Und nur wenige Wochen später, das lesen wir in der Apostelgeschichte, wird er in Jerusalem stehen vor tausenden Menschen und er wird predigen. Und 3000 von den Menschen wird es mitten ins Herz treffen, was er sagt, weil es so machtvoll ist, weil sie spüren, da spricht, das ist jetzt Gottes Wort. Also da spricht jemand mit Vollmacht und 3000 werden sich taufen lassen. Er wird in seinem Leben Spott, Ausgrenzung, Folter und Gefängnis erleben und er wird es als Würdigung empfinden, weil er das für Jesus erlebt, weil er das erlebt, weil er Jesus nachfolgt. Und am Ende seines Lebens wird er zwei Briefe schreiben, das sind die Petrusbriefe in der Bibel. Und in den Briefen wird er uns auffordern, dass wir Jesus nachfolgen sollen, auch dann, wenn das Leid für uns bedeutet. Und sein Leben zeigt, dass er diese Überzeugung, von der der Simon das letzte Mal gesprochen hat, wirklich gehabt hat. Denn er hat es auch gelebt. Er hat das Leid ertragen, zu dem er uns auffordert. Aber was ist jetzt passiert? Was hat die Verwandlung bei Petrus bewirkt? Von vollkommenem Versagen hin zu einem demütigen, auf seine Mitmenschen ausgerichteten Leiter, der so predigen und der diese Briefe schreiben konnte und der das Leben auch wirklich so leben konnte. Was ist passiert zwischen dem Versagen und der Predigt in Jerusalem? Aber bevor wir dorthin kommen, schauen wir uns noch an, woher die Angst kommt. Ich glaube, du kannst ein bisschen weiter. Ein paar Folien, die Folie 7 müsste sein. Genau. Wir alle kennen das Gefühl der Angst. Angst ist was sehr Unangenehmes. Das ist, wenn man predigen soll und wie gesagt alle Referate meidet und dann rausgehen soll, man fühlt sich ein bisschen, als müsste man auf die Schlachtbank. Und die Wissenschaft hat keine wirkliche Erklärung dafür. Einer der führenden Angstforscher, zumindest steht es im Klappentext seines Buches, das heißt das Angstbuch, ist Borwin Bandelow, und der schreibt, dass wir nicht mit einer leeren Festplatte geboren werden, sondern dass die Ängste schon in uns angelegt sind. Also wir werden schon mit der Angst geboren, und Ängste entstehen nicht durch irgendwelche fehlgeleiteten Verhaltensweisen, sondern das ist was, was schon in uns da ist. Was wir lernen, das ist ängstliches Verhalten. Der Herbert Hüttner schüttelt ein bisschen den Kopf, oje, das war wahrscheinlich nicht ganz so richtig. Es ist vereinfachend, aber es soll ja nur das Argument stützen. Ich hoffe, es ist nicht zu beleidigend für die, die sich auskennen. Jedenfalls, was wir lernen, ist ängstliches Verhalten. Und ängstliches Verhalten ist ja das, was das Problem verursacht. Das ist nämlich so, wir spüren die Angst und wir meiden die Situation, die uns Angst macht. Wir halten keine Referate. Und irgendwann, wenn man das einfach lang genug praktiziert, wenn man immer wieder vermeidet diese Situationen, die uns Angst machen, dann wird es dazu führen, dass das Hindernis immer unüberwindlicher erscheint. Wir können uns dem immer weniger stellen. Aber wie gesagt, die Wissenschaft hat zumindest nach diesem Buch keine Erklärung dafür, woher die Angst kommt. Sie beschreibt aber gut, wie das mit dem ängstlichen Verhalten funktioniert, und sie gibt auch gute Hinweise und Techniken, wie man damit umgehen kann. Aber die Bibel hat eine Erklärung dafür, woher die Angst kommt. Am Anfang der Bibel lesen wir, dass Gott die Welt und uns Menschen dazu geschaffen hat, Gemeinschaft mit ihm zu haben, in Gemeinschaft mit ihm zu leben, ihm zu dienen und seine Schöpfung zu genießen. Ihr alle kennt die Geschichte von Adam und Eva im ersten Buch Mose, im Buch Genesis. Da ist das in Kapiteln 2 und 3 beschrieben. Die haben am Anfang keine Angst gehabt. Das Leben war überhaupt nicht mühsam, sondern es war perfekte Gemeinschaft mit Gott, und alles war wunderbar. Und dann ist es der Schlange, dem Satan, gelungen, diese Gemeinschaft zu beeinträchtigen, indem durch ganz geschicktes Hinterfragen von Gottes Anordnung, es war nur eine Anordnung, ein Zweifel geweckt worden ist in den Menschen. Und der Zweifel war: Meint es Gott wirklich gut mit uns? Ist er wirklich gut, oder will er uns nicht nur einschränken und uns was vorenthalten? Die große Freiheit, so zu sein wie er, selbstbestimmt zu sein. Und aufgrund von dem Zweifel haben die Menschen dann entschieden, selbstbestimmt zu leben und ihre eigenen Herren sein zu wollen. Ursprünglich war die Welt also unsere Heimat, unser Eden, unser Paradies, ein Ort der Erfüllung und des Friedens. Und durch die Auflehnung gegen Gott hat sie unsere Lebensrealität aber vollkommen verändert. In Jesaja 57, 20 bis 21 lesen wir, was die natürlichen Konsequenzen eines gottlosen Lebens, also eines Lebens ohne Gott, eines Lebens, das nicht auf Gott ausgerichtet ist, sind. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein. Und sein Wasser wühlt Kot und Schlamm auf, kein Friede den Gottlosen. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein, und sein Wasser wühlt Kot und Schlamm auf, kein Friede den Gottlosen. Auf den ersten Blick könnte man denken, ja, das ist wieder eine dieser vielen Bibelstellen im Alten Testament, wo es darum geht, dass Gott die Sünder am Ende zertrümmern wird. Das ist aber da nicht so. Das ist eine Bibelstelle, die ganz gut beschreibt, wie es den Menschen geht, die gottlos leben, also die ihr Leben führen, das nicht auf Gott ausgerichtet ist. So ein Leben wird mit dem aufgewühlten Meer verglichen. Das ist ein Leben ohne Ruhe, ohne Frieden, ein Leben voller Unsicherheit, ein sorgenvolles und angsterfülltes Leben. Denn an erster Stelle in dem Leben steht nicht Gott, sondern eben Dinge, auf die sie ihr Leben ausrichten möchten. Und immer dann, wenn man etwas mehr liebt als Gott und für was anderes lebt als für Gott, dann wird das Leben wie das aufgewühlte Meer. Es wird rastlos, es wird ruhelos. Und es wird angsterfüllt sein. Denn man muss ständig bemüht sein, das zu erreichen, was diesen ersten Platz im Leben einnehmen soll. Und man muss ständig Angst haben, das zu verlieren. Denn wir wissen aus unserem Leben, dass nichts ewigen Bestand hat, Reichtum, Macht, alles ist vergänglich, alles ist ständig bedroht. Und Das Problem daran ist nicht nur, dass es Angst bringt, dass es Rastlosigkeit und Ruhelosigkeit bringt, wenn man sein Leben auf was anderes ausrichtet als Gott, sondern das Ding, auf das man sein Leben ausrichtet, sei es Besitz, sei es Ansehen oder der gute Ruf oder die Gesundheit oder überhaupt das Leben selbst, das Ding, für das man lebt, das nimmt den ersten Platz ein. Und man muss seine ganze Energie darauf ausrichten, das zu erreichen und es dann zu behalten. Und weil's Gott den Platz wegnimmt, den er in unserem Leben verdient, deswegen muss man das aus eigener Kraft versuchen. Da gibt's keine Hilfe dafür. Das ist was unser Ding ist und was wir aus eigener Kraft und Anstrengung verfolgen müssen. Das menschliche Streben, das nicht auf Gott ausgerichtet ist, beschreibt die Bibel als Entfremdung von Gott. In Römer 5,10 lesen wir sogar von Feindschaft zwischen Gott und den Menschen. Aber die Erkenntnis um das Wissen von Gottes Zorn, die haben wir verdrängt. In Römer 1,18 kann man das lesen, dass diese Wahrheit niedergehalten wird durch diese Abwendung von Gott. Und bei uns heute ist Gott ein netter Opa mit grauem Bart, der Liebe ist und von dem wir nichts zu befürchten haben. Aber das entspricht nicht der biblischen Wahrheit. Gott ist streng und er richtet, und das ganze Alte Testament lehrt uns das, dass es nicht egal ist, ohne Gott zu leben. Aufgrund unserer Auflehnung gegen Gott hätte Gott jedes Recht gehabt, die Menschheit fallen zu lassen. Aber das hat er nicht getan. Er hat sich eine Familie erwählt und aus dieser Familie ist dann das Volk Israel geworden. Dem Volk Israel hat er seine Gebote gegeben, mit dem hat er einen Bund geschlossen. Und er hat diesem Volk gezeigt, wie man leben soll, wie ein Leben ausschaut, das seiner Heiligkeit entspricht. Und zur Vergebung der Sünden hat er dem Volk ein ganz ausgefeiltes Opferritual gegeben. Außerdem hat er seine Pläne und sein Wesen im Alten Testament geoffenbart. In den Büchern Mose, in den Propheten und in den Psalmen liest man sehr viele Hinweise darauf, wer der Messias ist und was er tun wird. Und das ganze Alte Testament durch diese Opferrituale und durch das Gesetz lehrt uns, der Mensch braucht Rettung. Der Mensch braucht Rettung. Und Jesus sagt, ich bin diese Rettung. Jetzt kommen wir wieder zurück zu den Jüngern, denen Jesus da begegnet. Was ändert das? Was ändert diese Begegnung bei den Jüngern? Die Jünger waren aus dem Volk Israel. Sie haben das Alte Testament gekannt und ihnen waren diese Hinweise auf den Messias auch bekannt. Und an ihrer Reaktion auf die Kreuzigung und auf den Tod von Jesus sehen wir jetzt aber, dass sie das schon irgendwie teilweise verstanden haben. Er ist ja auch als Messias erkannt worden. Wiederum Petrus der Erste, der das so gesagt hat. Aber ihre Erwartung war ganz andere ein ganz anderes Messiasbild, eine ganz andere Messias-Erwartung haben sie gehabt, als das, was Jesus dann wirklich gemacht hat und gebracht hat. Und weil sie das nicht verstanden haben, auch das, was Jesus in seinem Leben ihnen vermittelt hat, sind sie weiterhin von Angst erfüllt. Dass die Angst der Jünger dann bricht, das ist die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. In dem Kapitel 20 im Johannesevangelium lesen wir insgesamt von drei Begegnungen. Die erste Begegnung ist die, wo Jesus Maria von Magdala begegnet. Die erzählt es dann auch den Jüngern, aber die glauben das nicht. Dann die Begegnung, von der wir gerade gelesen haben, mit den 10 Jüngern. Und jetzt kommt noch eine dritte Begegnung. Da begegnet Thomas Jesus oder Jesus Thomas, der war nämlich bei der Begegnung, von der wir schon gelesen haben, nicht dabei. Magst du das einblenden? Danke. Thomas, genannt Didymus, Zwilling, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe, und wenn ich meine Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm, mein Herr und mein Gott. Das ist für mich ein richtiger Gänsehautmoment in der Bibel. Das ist ein Moment, wo wir sehen, wie ein Mensch die Überzeugung erlangt, von der der Simon das letzte Mal gesprochen hat. Das ist ein Moment, wo jemand zu glauben beginnt und wo jemand, der solche Zweifel gehabt hat, zum reinsten Bekenntnis findet, wer Jesus ist, das es in der ganzen Bibel gibt. Thomas, an Thomas sehen wir, an Thomas passiert das, wozu Johannes das Evangelium geschrieben hat. In Johannes 20, 31 schreibt er nämlich, dass er es aufgeschrieben hat, damit wir glauben. Mein Herr und mein Gott, das ist das Bekenntnis, das es ausmacht, eine Christin oder ein Christ zu sein. Jesus als seinen persönlichen Herrn anzuerkennen und als seinen Gott, als seinen Herrn und Herrscher, der über das Leben verfügen kann, dem man gehört, und als Gott, den man anbetet. Thomas hat sich zunächst geweigert, es zu glauben. Er hat gesagt, na, ich glaube das nur, wenn ich die Wundmale berühren kann. Also er hat Bedingungen für seinen Glauben erhoben. Und dann ist die Tür wieder verschlossen, so wie bei der vorigen Begegnung, von der wir gelesen haben, und Jesus erscheint mitten im Raum. Dadurch sehen wir, okay, das ist nicht was ganz Gewöhnliches, er hat nicht angeklopft und ist reingekommen, sondern es ist ein übernatürliches Ereignis. Und dann erlebt Thomas, wie Jesus ihm begegnet. Und das ist was ganz Unglaubliches. Thomas erkennt, dass Jesus ihn wirklich durch und durch kennt mit seinem Zweifel. Das war sicher nicht so, dass die anderen Jünger Thomas verraten haben und zu Jesus gesagt haben, weißt du übrigens, dass der Thomas nicht glaubt? Na, so dürfen wir es uns nicht vorstellen. Thomas erkennt, wie geduldig Jesus mit ihm ist und dass er ihn durch und durch kennt mit dem Zweifel. Und er bietet ihm genau das an, was Thomas zu seiner Bedingung gemacht hat. Er bietet ihm an, berühre meine Hände. Das habe ich befürchtet. Und ja, da kennt Thomas, wie groß und wie teuer der Preis war, den Jesus bezahlt hat. Und er möchte es gar nicht mehr. Er lässt seinen Zweifel fahren, er gibt seinen Widerstand auf und er bekennt, mein Herr und mein Gott. Die Auferstehung bestätigt den Jüngern in der Begegnung, von der wir gelesen haben, dass alles wahr ist, was Jesus gesagt hat. Er ist wirklich der Messias, und zwar der Messias, der Frieden bringt mit Gott. Es zeigt uns, wozu er gekommen ist, wer er ist und was Erlösung ist. Und vor allem bestätigt die Auferstehung, dass das Opfer angenommen worden ist. Wenn Gott dich jetzt ansieht, dann sieht er nicht mehr deine Sünde, sondern er sieht, magst du zu der Stelle kommen bitte, 1. Korinther, genau. Wenn Gott dich jetzt ansieht, dann sieht er nicht mehr deine Sünde, sondern er sieht Heiligkeit, Gerechtigkeit, Liebe und Weisheit. Und zwar seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Liebe und seine Weisheit, weil du in Jesus geborgen bist. Er sieht dich in Jesus geborgen. Und dadurch haben wir Frieden mit Gott. Wir haben Zugang mit Gott. Die Strafe ist auf Jesus gelegen, damit wir das Heil erlangen. Wir müssen nicht mehr gottlos leben. Wir haben einen ganz neuen Handlungsspielraum für unser Leben. Das Leben muss nicht mehr rast- und ruhelos sein wie das aufgewühlte Meer. Wir müssen nicht gehetzt sein und voller Angst, sondern wir können Ruhe finden. Wir können Ruhe finden, weil Jesus Frieden mit Gott gebracht hat. Und wir haben dadurch wieder direkten Zugang zu Gott. Und das ändert alles. Das ändert unsere Vergangenheit, das ändert unsere Gegenwart und das ändert unsere Zukunft. Das ändert unsere Vergangenheit, weil die Sünden der Vergangenheit vergeben sind. Das ändert unsere Gegenwart, weil wir einen lebendigen Gott haben, der für uns eintritt und zu dem wir beten können. Und es ändert unsere Zukunft, weil wir wissen, wir werden einmal bei ihm sein. Dann, wie wir es in der Offenbarung lesen, wenn alle Tränen getrocknet sind, wenn es kein Leid und kein Schmerz mehr gibt, sondern nur mehr Freude und Gemeinschaft mit Gott. Ja, und was hilft uns das jetzt? Die Bibel sagt, dass dann, wenn wir Jesus als unseren Herrn und Gott annehmen, dass wir dann gerettet und gerechtfertigt sind. Wir sind Kinder Gottes, eine neue Schöpfung und hineingenommen in diese ewige Gemeinschaft aus Gott, dem Vater, Jesus, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und das ist unglaublich. Wir haben Anteil an dieser Gemeinschaft, die von Anbeginn der Zeit oder vor Anbeginn der Zeit, weil das ja kein Faktor da ist in der Konstellation, schon bestanden hat, in der Liebe herrscht. Und in das sind wir mit hineingenommen, in diese vollkommene Beziehung. Und das nicht begrenzt oder befristet, sondern vollkommen und für immer und ewig. Es wird uns niemand mehr anklagen, niemand wird uns verurteilen und nichts kann uns mehr von der Liebe Gottes trennen. Weder Bedrängnis noch Not oder Verfolgung, weder Hunger oder Kälte noch Gefahr oder Schwert, nichts. Und wir können darauf vertrauen, dass der bei uns das gute Werk begonnen hat, es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird. Und das ist eigentlich so befreiend, dass wir wie die Apostel nicht anders können sollten, als den Auftrag, den Jesus ihnen gibt und der auch für uns gilt, nämlich diese frohe Botschaft, dieses Evangelium weiterzugeben, diesem Auftrag zu gehorchen. Und so wie Petrus und Johannes in Apostelgeschichte 4,20 sollten wir sagen können, dass wir gar nicht schweigen können von dem, wovon wir überzeugt sind. Wir sollten die gute Nachricht verbreiten, weil Gehorsam die angemessene Antwort auf das ist, was Gott für uns getan hat. Weil es uns entspricht, weil wir seine Kinder sind. Wir sollten es nicht tun, weil wir irgendwas als Gegenleistung von ihm erwarten, sondern einfach aus Liebe. Weil er uns liebt. Und weil es uns als seinen Kindern entspricht. Aber die Erfahrung zeigt uns, dass das leider nicht ganz so einfach ist. Diese vollkommene Ruhe, dieses vollkommene Ruhen in Gott, das ist nicht etwas, was automatisch kommt in dem Moment, wo wir Christen oder Christinnen werden, sondern das ist etwas, was eingeübt werden muss, was Disziplin erfordert. Es ist einfach schwer für uns, uns zu freuen, wenn uns jemand nicht ernst nimmt, wenn wir verspottet werden, wenn wir ausgelacht werden oder ausgegrenzt werden. Ich habe meinen Zivildienst bei der Rettung in Graz gemacht und da war an einem Tag wirklich wenig zu tun und ich war damals ein sehr junger und euphorischer und begeisterter Christ und habe meine Bibel gezückt und habe gelesen. Und dann fragt mich der Rettungsfahrer, mit dem ich schon ein paar Tage gefahren bin und mit dem es wirklich lustig war, was liest denn da? Ich habe gesagt, die Bibel. Und dann hat er gesagt, Alter, was ist denn bei dir gebrochen? Und er hat den ganzen Tag nichts mehr mit mir geredet. Den Tag nicht und er ist nie mehr mit mir gefahren. Also es war wirklich eine drastische Reaktion darauf, dass er gesehen hat, ich bin Christ und das ist mir wichtig. Und ja, und ich habe auch daraus gelernt. Ich habe mich ab da ängstlich verhalten und habe nicht mehr im Rettungsauto die Bibel gelesen und habe versucht, eben nicht mehr als Christ sichtbar zu sein. Und eben, es ist nicht etwas, was automatisch passiert, wenn wir Christen wären. Simon hat in der vergangenen Woche eben von der Überzeugung gesprochen und davon, dass diese Überzeugung eben in Drucksituationen besonders sichtbar wird. Ihr habt es gehört, meine Überzeugung war schwach. Die Begeisterung war groß, aber die Überzeugung war schwach. Aus eigener Kraft können wir die Überzeugung aber nicht stärken. Also das mit dem Üben und mit der Disziplin darf man nicht so verstehen, dass wir da irgendwelche Tricks anwenden können und dann funktioniert das. So ist es nicht. Dafür braucht man Gottes Hilfe. Und wir haben diese Zusage, dass er uns einen Helfer, einen Beistand gibt und das ist der Heilige Geist. In Römer 8,15 lesen wir, denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, so dass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in dem wir rufen, Abba, Vater. Ja, der Heilige Geist hilft uns. Und es hilft uns auch, wie der Simon gesagt hat, in der Bibel zu lesen und zu beten. Und in ganz konkreten Situationen, da kann uns das helfen, was dem Thomas geholfen hat. Das Evangelium, die gute Nachricht, ist nämlich nicht nur etwas, was am Anfang vom Christsein den Ausschlag gibt, sondern das ist etwas, was unser ganzes Leben prägen muss. Dieses Erkennen, wer Jesus ist, was er ist, wozu er gekommen ist, das kann in den Situationen helfen, wo wir unter Druck sind. Immer dann, wenn wir Müdigkeit spüren oder Angst oder was er immer uns hindert, gehorsam zu sein, dann kann es uns helfen, so ein Thomas-Erlebnis, so einen ganz persönlichen Thomas-Moment in uns auszulösen oder uns zu holen. Und das geschieht in drei Schritten. Der erste Schritt ist, glaub den Augenzeugen berichten. Wir haben es ein bisschen schwerer als Thomas, weil wir den auferstandenen Jesus nicht mit dem verherrlichten Auferstehungsleib vor uns sehen können, sondern wir haben nur die Augenzeugenberichte. Aber wir haben die Augenzeugenberichte. Und deswegen ist es wichtig, dass auch Thomas Jesus gesehen hat und die anderen Jünger, damit sie Augenzeugen der Auferstehung sind. Und diesen Augenzeugenberichten muss man glauben. Und damit man sie glauben kann, muss man sie zuerst in der Bibel lesen. Und wenn der Glaube schwer fällt oder wenn er schwach ist, dann kann man beten, dass Gott an den Glauben gibt und oder dass er den Glauben stärkt. Das Zweite, was man tun kann, sieh dir an, wie geduldig Jesus mit dir ist. So wie wir es bei Thomas gesehen haben, er kennt uns bis in die tiefsten Tiefen unseres Herzens. Mit genau dem Zweifel, mit genau der Angst oder der Müdigkeit oder welcher Widerstand in dem Moment auch da ist, der uns hindern will zu gehorchen. Das war es, Jesus. Und er ist geduldig und er liebt uns und er möchte uns da durchführen. Und zuletzt, sieh dir Jesu Wunden an. Das bedeutet, dass wir uns bewusst machen müssen, was es Jesus gekostet hat, uns zu retten. In 2. Korinther 5, 21 lesen wir, er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Das bedeutet nicht, dass Gott Jesus sündhaft gemacht hat. Es bedeutet, dass er ihn am Kreuz als Sünder behandelt hat. Jesus hat am Kreuz das durchlebt, was wir verdienen. Man kann gut nachlesen, wie es Jesus gegangen ist, wenn man den Psalm 22 liest. Der beginnt mit dem Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und endet damit, es ist vollbracht. Also genau diese Zeitspanne von Jesus Sterben am Kreuz kann man da sehen, welchen Kampf er da durchlebt. Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann sehen wir zwei Dinge. Wenn wir sehen, was es Jesus gekostet hat. Wir sehen, wie groß das Problem mit der Sünde ist als erstes und wir sehen, wie groß die Liebe ist. Das Problem mit der Sünde ist so groß, dass Gott dafür sterben hat müssen, dass es gelöst werden kann. Und die Liebe ist so groß, dass er das wirklich getan hat. Und den Abschnitt kann ich leider nicht sagen, weil sonst wird es mich da jetzt zerreißen. Aber ich versuche es trotzdem. Wenn es mich zerreißt, dann zerreißt es mich. War Jesus in der Zeit vollkommen fokussiert auf Gott? War er vollkommen ruhig? Nein, das war er nicht. In der Zeit von der Verhaftung oder vor der Verhaftung bis zum Tod am Kreuz, da hat er unglaubliche Angst gehabt. Er hat gebetet, dass Gott, der Vater, das an ihm vorübergehen lassen soll, dass ihm einen Ausweg gibt. Aber er hat gesagt, dein Wille geschehe. Und am Kreuz hat er überhaupt vollkommen seinen Frieden verloren. Er hat geschrien, mein Gott. Er hat geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist die Strafe, die ich verdiene, die ihr verdient, die wir alle verdienen. Und Jesus hat sie getragen, damit wir sie nicht tragen müssen. Er hat die Trennung von Gott durchlebt, damit wir Frieden mit Gott haben können, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Wenn wir uns das bewusst machen, welche Angst er gehabt hat, welchen Schmerz er gehabt hat, dass er den Frieden mit Gott verloren hat, damit wir Frieden mit ihm haben können, ich glaube, dann gelingt es uns leichter in den Momenten, wo wir Angst haben, wo wir uns rast- und ruhelos fühlen, wo wir uns erschöpft fühlen, wo wir unser Leben auf was anderes ausrichten als auf Gott, wieder die richtige Orientierung zu finden, zu erkennen, was uns entspricht, wer wir sind und was von uns erwartet ist. Gott hat die wunderbar gemacht mit deinem ganz persönlichen Stil, mit deiner Art. Und das kannst du für Gott einsetzen. Gott kann die genauso verwenden, wie es dir entspricht. Und zwar, weil es dir entspricht. Ich bete noch. Lieber Vater, hab Dank für das, was du für uns getan hast. Was wir nur so bruchstückhaft verstehen können. Und lass uns das immer mehr ergreifen und immer mehr verstehen und schenkt, dass uns das immer mehr erfüllt, diese Überzeugung, diese Begeisterung und Überzeugung, die uns durchträgt durch die Momente, wo wir das Gefühl haben, wir können das nicht. Lass uns gehorsam sein, weil wir dadurch wissen, du bist wirklich gut, du meinst es gut und du wirst uns nichts vorenthalten, weil du uns schon alles gegeben hast. Amen. Es gibt jetzt noch eine kurze Zeit zum stillen Gebet und dann wird die Musik diese Zeit beenden.